Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Es geht um den Menschen. Es geht in dieser Predigtreihe also um dich und um mich. Und um alles, was zum Menschsein dazugehört. Da gibt es außergewöhnliche Feiern, Hochzeiten. Es gibt die spontane Feier einfach am Main. Oder es gibt auch die Feier bei der Abendkirche oder hier morgens im Gottesdienst. Wir feiern. Es gehört dazu Freude und Freunde und Spaß und Spiel. Und auch Alltägliches und Trübes. Wäsche aufhängen. Zum Menschen gehören auch die ganz, ganz großen Lebensthemen, Themen, die uns immer wieder begegnen, Themen, die uns bewegen, Erfahrungen, Bedürfnisse, Gedanken, die sich ganz tief in das Herz der Menschheit eingebrannt haben, über tausende von Jahren, Grunderfahrungen, Grundthemen, die immer wieder kommen, Erfahrungen, die dir auf deinem Lebensweg bestimmt schon begegnet sind oder noch begegnen werden. Erfahrungen, die dich betreffen, hier und jetzt, jenseits von Eden, so heißt die Predigtreihe. Es geht um den Menschen, der eben nicht mehr im Paradies lebt, sondern hier und jetzt in der Welt. Wir sind eingetaucht in dieser Predigtreihe in die großen Erlebnisse der Menschheit und in die großen Geschichten der Menschheit und immer erzählen uns diese großen Geschichten auch von uns Menschen. Sie erzählen von dir und mir, sie stellen die Fragen, die ich habe, meine Fragen. Da ist zum Beispiel das Plop. Eine Schlange, ein Apfel, ein kurzer Genuss. Christoph hat uns gezeigt, was das mit Verführung, mit dem Bösen, mit unserem Wunsch, wie Gott zu sein, zu tun hat. Es ging um zerbrochenes Vertrauen, Adam und Eva. Oder da war dieses Krummeln und ein Zack und ein Missgunst, Ungerechtigkeit, Wut, der erste Mord. Warum sind wir Menschen eigentlich gewalttätig? Und was sagt Gott dazu? Was hat Gott vielleicht damit zu tun? Kain und Abel. Und letzte Woche, da war dieses Splash, Plupp, Yippie. Wie geht Gott eigentlich damit um, dass wir Menschen uns manchmal aufführen wie Sau? Dass wir ausflippen, will er uns alle töten oder alle retten? Hat Gott eine dunkle Seite und hat sich das verändert? Hat er alles kaputt gemacht, um alles neu zu machen? Tammy hat uns letzte Woche ganz einfühlsam damit reingenommen in genau diese Frage, in die Geschichte von Noah und seiner Arche und die Geschichte von Gott und der Flut und der Rettung. Und auch heute in unserer Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen, in dieser großen, bekannten, imposanten Erzählung geht es genau um diese Grunderfahrungen der Menschheit. Da heißt es erstmal, die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Wir sind hier in der Urgeschichte. Sie berichtet uns von einer Zeit vor unserer Zeit, von einem Zustand, den wir Menschen nicht mehr erleben können, den kein Mensch auch in den Geschichtsbüchern, die ihr so lesen könnt, erlebt hat. Heute ist das nicht mehr so, dass wir alle dieselbe Sprache sprechen. Wir sind im ersten Buch der Bibel in Genesis in Kapitel 11. Die letzte große Erzählung der Urgeschichte. Ab hier geht die Urgeschichte langsam über in die Geschichte von Israel, die Vätererzählung. Sozusagen in unsere Welt, in unsere Zeit, so wie wir sie kennen, die Welt. Sie geht über. Es kommen hier die ersten Ortsnamen dazu, die wir heute noch kennen, die wir lokalisieren können, wo Archäologen buddeln und pinseln, um diese Orte zu entdecken. Aber jetzt hier sind wir noch vor unserer Erfahrung. Die Menschen haben alle dieselbe Sprache. Alle Menschen sprechen gleich, jeder Mensch an jedem Ort. Die Menschheit ist nach dem Erlebnis in der Arche, das zuvor erzählt wurde, eher noch ein großer Clan, eine große Familie als die Menschheit, die wir heute kennen. Und die Erzählung heute erklärt uns, wie die Vielfalt in die Welt kommt. Wie kam die Vielfalt in die Welt? Wie kommt es, dass wir unterschiedlich sprechen, dass es unterschiedliche Menschen gibt? Und das wird so erzählt. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Die Menschen brechen auf. Wir wissen nicht genau, wer aufbricht. Ob alle Menschen oder nur ein Teil. Wir wissen auch nicht genau, von wo sie kommen. Sie treten quasi aus diesem großen Nebel der Urgeschichte, treten sie in unsere Welt. Sie kommen von irgendwoher und sie treten in unsere Welt. Aus dem Dunkel der Vorzeit treten sie in die hellen Anfänge unserer Menschheit, nach China. Eine flache Ebene, wir kennen das heute als Mesopotamien, der Ursprung von Hochkulturen. Der Mensch tritt in die Zeit. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo Archäologen buddeln und wo man irgendwann in der Schule mal was drüber gehört hat. Eine fruchtbare Gegend. Wir sind an der Schwelle zwischen Ur- und Weltgeschichte. Der Mensch siedelt sich an, vielleicht zum ersten Mal. Die Leute sind in dieser Ebene, China, Mesopotamien. Hier ist es fruchtbar. Hier ist es schön, hier gefällt es ihnen. Hier wollen sie bleiben. Hier ist es gut zu leben. Sie beginnen sich hier einzurichten. Kennen sich vielleicht noch nicht so aus. Vielleicht sind sie genau so wie du jetzt. Zwischen der ersten Woche und dem Beginn vom ersten Semester. Sie sind in so einer Zwischenzeit. Sie sind gerade an einem Ort angekommen und jetzt machen sie sich dem Ort zu eigen. Vielleicht weißt du inzwischen, wo der Hauptbahnhof ist und du weißt, wo das Wunschlos glücklich ist. Aber du weißt noch nicht, wo du abends feiern gehen kannst oder du hast noch keine Freunde hier gefunden. Genau in diesem Zwischenbereich sind die Menschen. Sie werden gerade sesshaft. Und dann geht es los. Die Menschen, sie sagen zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel aus Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Ans Werk. Die Menschen feuern sich gegenseitig an. Es soll losgehen. Sie sind voller Tatendrang. Sie fassen einen Beschluss. Jetzt soll es losgehen ans Werk. Und sie bereiten alles vor. Sie sammeln den Lehm zusammen, den sie finden, und sie vermengen ihn. Und dann brennen sie Ziegel daraus. Die Menschen, die vorher aus dem Osten kamen, vielleicht Nomaden, sie beginnen Ziegel zu brennen. Und der Autor, der erklärt dann auch gleich den Israeliten, was das bedeutet. Die Israeliten haben zuerst diesen Text gelesen und er erklärt ihnen, naja, sie wollen diese Ziegel als Bausteine benutzen und Asphalt zum Abdichten. Er erklärt das, weil in Israel hat man auch tausende Jahre später mit Steinen und Mörtel gebaut, nicht mit Ziegeln. Deswegen erklärt er das den Leuten. Der Mensch brennt sich seine eigenen Ziegel. Die Leute wollen loslegen. Sie machen sich ein Stück weit auch unabhängig von ihrer Umwelt. Ja, sie brauchen nicht unbedingt Steine, die sie aus dem Steinbruch brechen. Sie schaffen sich ihre eigenen Ziegel. Sie haben übrigens so gute Ziegel gebrannt, dass wir die heute noch anschauen können. In dieser Zeit, in diesen ganz frühen Kulturen in Mesopotamien, wenn nicht gerade Krieg herrschen würde, diese Kulturen sind da an der Grenze zwischen Irak und ISIS, vielleicht hört ihr das manchmal in den Nachrichten, in dieser Gegend sind wir. Wenn da kein Krieg herrschen würde, dann könnten wir da hinfliegen und heute noch Ziegelsteine anschauen. Aus ganz früher Zeit. Die waren gut gebrannt. Das war gute Arbeit. Die Leute haben also einen reichlichen Haufen Ziegel. Sie haben Ressourcen. Sie haben eine fruchtbare Fläche. Sie haben Baumaterial. Sie wollen hier bleiben. Und was machen sie wohl? Viele Menschen mit viel Baumaterial an irgendeinem unbekannten Ort der Welt. Ich habe nicht lange überlegen müssen, was man mit vielen Ressourcen an so einem Ort macht und habe diesen Film für euch gefunden. Ein ganz kurzer Ausschnitt nur.
From the sands of the Arabian Desert rises the tallest man-made structure on Earth. A city in the sky, nearly half a kilometer tall. The Burj Dubai is the pinnacle of skyscraper engineering. It owes its success to seven key inventions.
Das ist eine andere Zeit. Das ist jetzt oder von vor 5 Jahren oder so. Ein großer Turm. Das ist auch nicht genau da, wo diese Geschichte spielt. Aber es ist auch nicht arg weit weg. Ein paar hundert Kilometer. Klar, oder? Menschen haben Platz. Sie haben Ressourcen. Sie haben heute Geld und Beton. Und sie leben irgendwo an einem Ort, den man nicht so gut kennt. Ja, wer kannte schon Dubai vor 20 Jahren? Und der Mensch scheint heute noch genauso wie damals zu sein. Er schafft sich einen Ort, eine Stadt mit einem Zentrum, einem großen Turm, etwas, woran man sich erinnert. Es scheint ein Grundbedürfnis zu sein. Wird man uns vergessen, wenn wir mal nicht sind? Kennt man uns überhaupt? Und ich selber kenne ja genau diese Gedanken. Was bleibt eigentlich von mir? Was ist so mein, was hinterlasse ich eigentlich mal? Wenn ich jetzt gegen den Baum rumpel mit dem Auto, hinterlasse ich eigentlich irgendwas? Oder kennt man mich eigentlich? Solche Gedanken, vielleicht auch mit ganz normal und irgendwie auch mit Stolz zu tun, die kenne ich. Ja? Ich baue dann nicht gleich so einen Turm, ich habe die Ressourcen nicht. Aber die Gedanken sind mir nicht fremd. Naja, also sie haben diesen Turm. Sie sagten ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. A city in the sky kam in dem Film vor. Ein Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Eine Landmark. Ja, sie rammen da so ihren Pfahl rein. Sie wollen etwas Großes hinterlassen, etwas Großartiges leisten, etwas schaffen, das man wiedererkennt. Und das ist doch ganz menschlich. Ich meine, wer von euch sagt, ich wohne in der 58. größten Stadt Deutschlands? Die liegt auf einer Muschelkalkplatte am 49,7. Breitengrad und am 9,9. Längengrad. Das sagen wir nicht. Ich sag, hey, ich wohne in Würzburg, ich wohne im Schatten der Festung, kennst du, oder? Über Main, kannst du von der Autobahn aus sehen. Ich sag, ich wohne neben der Residenz UNESCO-Weltkulturerbe. Ich sag, ich wohne in der Stadt, hey, da wurden die Röntgenstrahlen entdeckt. Wenn du zum Bahnhof fährst, kannst du es an der Wand lesen. Wir wollen ja nicht irgendwo wohnen. Wir wollen ja nicht irgendwer sein. Wir kennen das. Wir wollen jemand sein. Wir kommen in die Schule und wir wollen in der Klasse nicht einfach nur der sein, der am Rand sitzt, sondern wir wollen jemand sein in der Klasse. Und wir kommen in diese Stadt zum Studium und wir wollen Freunde finden. Wir wollen jemand sein, nicht einfach nur gesichtslos irgendjemand von den 27.000 Studenten an der Uni. Wir wollen durch gute Noten auf uns aufmerksam machen oder durch unser Engagement oder dadurch, dass wir gerade kein Engagement zeigen. Auf jeden Fall wollen wir nicht irgendjemand sein, sondern wir wollen wir sein, was Besonderes. Und das ist auch ganz normal. Wir wollen nicht irgendwo wohnen. Deswegen wohnen wir in Würzburg und nicht in, es wird jetzt gefährlich, ich sag mal Eichstätt oder Lauf oder so. Ja, also wir wohnen in Würzburg, wir wollen einfach nicht irgendwo sein. Und auch ganz privat, ich will ja, dass ich für was stehe. Wir sehnen uns nach Individualität, dass sich jemand an uns erinnert, an was Besonderes. Wir wollen nicht einfach nur die Menschen irgendwo da aus dem Osten sein, die da gekommen sind, sondern wir wollen die Stadt sein mit dem Turm. Ich will nicht nur der Sohn von dem und dem oder die Tochter von dem und dem sein. Ich will ich sein. Ich will mir auch einen Namen machen. Das steckt in uns Menschen drin. Wir sehnen uns danach. Das hat sich offenbar über tausende Jahre nicht geändert. Das war damals so und ist heute noch in uns drin. Wir bauen heute noch Wolkenkratzer. Nicht, weil das wirtschaftlich sinnvoll ist, sondern weil wir damit etwas zeigen wollen. Ja, wir können das. Wir sind wer. Das sind alte Bedürfnisse. Bedürfnisse, die es in der ganzen Menschheitsgeschichte gibt. Wer hat die größte Kathedrale, den höchsten Turm, den längsten? Na, ihr wisst schon, wenn wir aufsteigen wollen, wenn wir ganz alleine gegen alle den Marathon laufen wollen, wenn wir unsere Karriere planen wollen, wenn wir ein Haus bauen wollen, das ist menschlich, ganz normal. Nichts Neues unter der Sonne, würde vielleicht die Bibel sagen. Die Frage ist, was macht eigentlich Gott? Was macht eigentlich Gott? Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Was macht Gott? Er sieht sich die Stadt mit dem Turm an. Irgendwie sympathisch. Ich fand das sympathisch. Gott, schau das mal. Ja, die Menschen bauen da was und Gott schaut erst mal. Er sagt nichts, er macht nichts, er schaut erst mal alles in Ruhe an. Als ich den Text Anfang dieser Woche zur Vorbereitung auf die Predigt gelesen habe, da dachte ich mir, ich glaube deswegen, das ist ein Grund, warum ich diesen Gott liebe. Weil er, die Menschen machen etwas und er schaut sich's einfach mal an. Er kommt runter und schaut sich's an. Übrigens scheint es gar nicht so wichtig, wie genau sie den Turm bauen, wie hoch der Turm jetzt genau ist, ob das erlaubt ist, dass er so hoch ist, ob das erlaubt ist, dass sie ihn mit Ziegeln bauen. Darüber schreibt die Bibel gar nichts, über den Turm, wie sie ihn bauen. Sie bauen irgendwie einen Turm. Es geht also eher darum, um die Motive. Warum bauen sie den Turm? Was ist da eigentlich im Menschen? Es geht um den Menschen ganz allgemein. Was ist da im Menschen? Warum will er sich einen Namen machen? Warum will er nicht einfach irgendwo wohnen? Das scheint wichtig. Gott hat sich also das alles angesehen. Hat geschaut. Und als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das führen? Sie sind ein einziges Volk und sie sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Gott sieht sich das alles in Ruhe an und dann denkt er drüber nach. Er macht immer noch nichts. Er sieht sich's an und er denkt drüber nach. Offenbar macht er sich Sorgen um den Menschen. Er blickt in die Zukunft. Er macht sich Gedanken über die Zukunft und er sorgt sich um seinen Menschen, um den Menschen, den er geschaffen hat. Es gibt Religionen und es gibt auch Spielarten des Christentums. Da sind keine Fragen erlaubt. Gott schaut und bevor er handelt, denkt er nach. Gott selbst fragt sich. Gott stellt sich Fragen. Es scheint sich nicht so ganz sicher zu sein. Er überlegt, was das Beste ist. Was ist richtig? Was hilft dem Menschen? Manchmal reden wir frommen Leute, wir Christen ja darüber, dass wir gottähnlicher werden wollen. Nachfolge. Wir wollen gottähnlicher werden. Hier wird uns ganz bildhaft Gott vor Augen gemalt. Ein Gott, der anschaut und denkt, bevor er handelt. Einer, der sich Fragen stellt. Gottähnlicher werden könnte für uns als Gemeinde bedeuten, wir schauen uns die Welt erstmal an und wir stellen uns Fragen. Und Fragen sind erlaubt, bevor wir urteilen und handeln. Wir als City Church, wir wollen eine Kirche sein, wo Fragen erlaubt sind. Auch weil selbst Gott sich an dieser Stelle Fragen stellt. Das ist erlaubt. Was die Menschen machen, das scheint nicht böse zu sein. Gott hält kein Strafgericht, er schickt keine neue Flut. Er schaut die Leute an, die die Stadt und den Turm bauen und es ist nicht von Schuld und Sünde die Rede. Aber der Fall ist nicht ganz klar. Trotzdem macht sich Gott Gedanken, Sorgen. Er schaut in die Zukunft. Er macht sich Gedanken, wie das weitergeht mit den Menschen und er hat da so seine Bedenken. Damit wir das Richtige mitnehmen von dieser Erzählung, von diesem Bibeltext, müssen wir, glaube ich, genau hinschauen, genau lesen, genau hinhören, was er zu sagen hat. Nach Ruhm zu streben, das ist offenbar nicht an sich böse. Es ist nicht an sich verboten, eine Stadt zu bauen, einen tollen Turm zu bauen. Es scheint nicht, dass Gott an sich damit ein Problem hat. Es ist menschlich, dass wir jemand sein wollen und nicht irgendwer. Wir wollen etwas haben, auf das wir stolz sein können. Etwas, das uns Identität gibt. Heimat, Stadtstolz vielleicht. Eine Festung oder eine Residenz oder eben einen großen Turm. Es ist nicht verwerflich, dass du groß rauskommen willst. Nur, und das wird schon auch deutlich, da drin liegt, mit diesem Wunsch geht eine Gefahr einher, ein Risiko. Und das sieht Gott. Und ich denke, dieses Risiko, das ging damals mit diesem Turm einher und das geht auch heute noch damit einher, wenn wir jemand sein wollen, ganz allein für uns oder als größere Gruppe. Nichts mehr wird ihnen unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Der Mensch, du und ich, wir sind zu großem fähig, zu großartigem fähig und wir sind zu erschreckend großen Dingen fähig. Zu all dem. Wir können mehr, als für uns gut ist. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Wir neigen dazu, und das ist unsere Versuchung, das ist die Versuchung, uns absolut zu setzen, über unsere Grenze zu gehen, mehr zu machen, als wir tun sollten. Genies wie Albert Einstein, die haben das geahnt, dass mit großen Dingen die Gefahr einhergeht, dass das gefährlich wird, dass es schrecklich groß wird. Einstein hat geahnt, dass ein Geistesblitz eine Gefahr in sich trägt. Wenn man ein Atom entdeckt und entdeckt, was man mit einem Atom macht, dann kann man damit Menschen mit Strom versorgen. Man kann aber auch eine Atombombe daraus bauen. Großartiges kann schrecklich groß werden. Schlaue Menschen haben das immer wieder geahnt im Leben. Und ich glaube, das spielt bei dieser Turmgeschichte eine Rolle. Wir Menschen stehen in der Gefahr, eine Grenze zu überschreiten. Und genau diese Grenze, diese Gefahr und diese Grenzüberschreitung, die sieht Gott. Und wir heute, wir stehen genau in derselben Gefahr. Wir können Leben verlängern und Krankheiten heilen. Und das ist eine großartige Sache. Das ist eine tolle Sache. Es ist groß und großartig, was moderne Medizin kann, was in der Forschung und in Krankenhäusern geleistet wird, was manche von euch leisten oder vielleicht in den nächsten Jahren leisten werden, wenn ihr gerade am Studieren seid. Das ist großartig. Und gleichzeitig stehen wir trotzdem in der Gefahr, uns vom Geschöpf zum Schöpfer zu machen, unsere Grenze zu überschreiten. Wir stehen in der Gefahr, eigenmächtig zu entscheiden, was lebenswert ist und was nicht lebenswert ist, wer leben darf und wer nicht leben darf. Das ist die Gefahr bei dem Großen. Großes zu leisten ist nicht böse, aber es geht eine Gefahr damit einher. Wir stehen in der Gefahr, uns von der Geschöpflichkeit zu lesen und Fähigkeiten zum Schrecken anzuwenden. Da wird Fähigkeit zu Schrecken, zu Euthanasie, zu Druck auf Sterbende, zur Tötung von ungeborenen Kindern. Das ist die Gefahr, in der wir stehen, damals wie heute. Und die lässt sich nicht so ganz leicht lösen. Selbst Gott denkt darüber nach, wie ist das am besten. Wenn der Mensch aufhört, sich als ein Geschöpf Gottes zu sehen, ein Geschöpf, das abhängig von seinem Schöpfer ist, dann ist das gefährlich. Dann wird Großartiges schrecklich. Und darum wägt Gott ab, darum überlegt Gott ganz genau, was er tut. Eine Masse von Menschen, alle auf ein Ziel ausgerichtet, alle fähig untereinander zu kommunizieren, alle völlig fokussiert auf ihren Turm, den sie bauen. Das kann eine gefährliche, eine schrecklich gleichförmige Masse werden. Und dann sagt er, Gott, ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Wie die Menschen zuvor zweimal, so entschließt sich jetzt Gott, was zu tun. Ans Werk. Wir steigen hinab und wir verwirren die Sprache, damit niemand den anderen mehr versteht. Wir steigen hinab. Gott redet von sich im Plural. Gott selbst ist vielleicht gar keine so gleichförmige Masse. Das ist ein Geheimnis. Gott ist drei und er ist einer. Trinität nennt es Theologen als Fachwort. Ein Gott und doch Gemeinschaft. Ich sehe hier ein kleines Zeichen dafür, schon im Alten Testament. Und Gott steigt hinab. Er vernichtet nicht mit Blitz und Donner den ganzen Turm, das ganze Volk, alle, die da bauen. Er steigt hinab in die Stadt und er lässt keine neue Flut anschwellen wie bei Noah. Zum einen hat offenbar Gott sich gewandelt. Am Ende, Tammy hat uns das erzählt, am Ende sagt Gott, sowas werde ich nicht nochmal tun. Und der Regenbogen ist das Zeichen dafür. Gott hat sich gewandelt. Und zum anderen ist auch die Ausgangslage ganz anders. Es ist ja gar nicht klar, ob das Schuld oder Sünde ist. Es ist eher die Gefahr dazu da. Gott ist nicht zornig auf die Menschen. Die Menschen auf der Baustelle der Stadt mit dem Turm, sie tun gar nicht unbedingt etwas Falsches. Sie sind nur in der Gefahr, den falschen Dreh zu bekommen. Und Gott schreitet deswegen ein. Bisher haben alle Menschen sich verstanden. Jetzt kommt Gott und er verwirrt die Sprache der Menschen. Die Menschen verstehen sich nicht mehr, sie können nicht mehr miteinander kommunizieren. So erklärt uns der Text, warum aus der Familie von Noah die ganzen Völker werden, die wir jetzt kennen. Gott nutzt Verwirrung, um Menschen zu schützen. Das ist eine komische Vorstellung. Komisch im Sinn von irgendwie amüsant und auch komisch im Sinn von irgendwie auch seltsam. Beides steckt in dieser ganz alten Erzählung mit drin. Gott verwirrt die Sprache der Menschen. Er beendet damit das Megaprojekt. Er beendet die Einheit, aber auch die Gleichförmigkeit der Menschheit. Er schafft Verwirrung und gleichzeitig schafft er auch Vielfalt. Beides. Die Menschen werden so über die ganze Erde zerstreut, in alle Himmelsrichtungen soll das bedeuten. Das führt zu Missverständnissen und letztlich auch zu Kriegen wahrscheinlich. Und gleichzeitig schafft es Vielfalt und ist ein Segen für die Welt. Beides kennt die Urgeschichte. Dass der Mensch sich verstreut, das ist ein Segen für die Menschheit und ist auch Verwirrung und Chaos. Vielfalt und Segen, beides kennt die Bibel. Gott hat abgewogen. Er hat zugesehen und er hat überlegt, er hat sich Fragen gestellt, über die Zukunft nachgedacht und er hat entschieden, dass die Vielfalt der Menschen offenbar weniger gefährlich ist als ihre totale Gleichförmigkeit. Die Vielfalt der Menschen ist für den Menschen offenbar weniger gefährlich als ihre Gleichförmigkeit. Sie ist segensreicher als die absolute Einheit der Menschen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Das Ende der Geschichte. Am Anfang hieß es, alle Menschen sprechen eine Sprache. Und am Ende der Geschichte sind die Menschen über die Welt zerstreut und sprechen unterschiedliche Sprachen. Die Menschheit ist aus dem Dunkel der Vorgeschichte, der Urgeschichte in unsere Welt getreten, so wie wir sie jetzt kennen. Das entspricht unserer Erfahrung. Ja, nicht alle Menschen sprechen die gleiche Sprache. Nach diesem Text endet die Urgeschichte. Deswegen endet auch unsere Predigtreihe an der Stelle. Und es geht weiter mit der Vätergeschichte, der Geschichte Israels. Es geht jetzt weiter mit der Geschichte von einem Volk. Es gibt jetzt verschiedene Völker und die Geschichte der Bibel geht weiter mit der Geschichte eines Volkes. Ein Volk, das Gott erwählt. Am Ende der Geschichte wird der Name der Stadt genannt, Babel, im heutigen Irak. Die Ruinen wurden vor über 100 Jahren ausgegraben. Es gibt dort wirklich viele Ziegelbauten und es gibt dort typische solche Ziegeltürme. Ziggurats heißen sie. Also es scheint auch nicht ganz aus der Welt zu sein, was wir hier lesen. Das passt zusammen. Der Anfang der Urgeschichte mit dem Apfel und der Ende mit dem Turm erzählen von der Gefahr des Menschen, dass er sich auf sich selbst verlassen will, dass er eine Grenze überschreiten will, dass er selber sein Gott sein will. Dass du und ich, wir wollen unsere eigenen kleinen Götter sein. Und ja, ich will das manchmal. Ich kenne mich da. Das ist so. Und darin steckt eine Gefahr. Wenn die Menschen sich nur um sich drehen, dann ist diese Gefahr da und diese Gefahr, die kann ganz individuell auftreten, dass einer sagt, da ist der Apfel, ich könnte wie Gott werden. Oder dass eine Masse von Menschen diese Gefahr hat, sich nur noch um sich zu drehen, nur noch eine Masse zu sein, die sich absolut setzt. Nur noch sie, es gibt dann nur noch ein Volk, es gibt nur noch ihre Kultur, nur noch ihre Stadt, nur noch ihren Turm und nur noch ihr Land. Beides ist gefährlich. Was mir Hoffnung macht in dieser Geschichte, das ist, dass die Geschichte von Gott mit diesen Menschen, die immer wieder in diese Versuchung kommen, Gottes Geschichte mit uns, dass sie weitergeht, dass sie nicht an der Stelle stehen bleibt. Wir sind alle zerstreut. An Pfingsten, das leuchtet quasi so am Horizont hinter der Urgeschichte auf, wenn man die Bibel weiterliest. An Pfingsten verkündet Petrus die Freudenbotschaft, dass Gott den Tod überwunden hat. Und das sind Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Völkern da. Und die werden auch nicht wieder ein Volk in dem Moment. Die bleiben ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Sprachen. Aber Gott mit seiner Freudenbotschaft und mit seinem Geist bewirkt es, dass diese unterschiedlichen Menschen sich doch verstehen. Durch ihn. Die Menschen führen sich jetzt nicht mehr selber zusammen an einem Punkt, sondern Gott schafft Verstehen. Am Pfingsten blitzt das so durch die Menschheit. Und ganz am Ende der Bibel, wir sind ja jetzt ganz am Anfang der Bibel in dem Buch, ganz am Ende der Bibel endet es damit, dass Gott die Menschen sammelt. Nicht um einen Turm, den die Menschen gebaut haben. Gott sammelt die Menschen, alle Völker, die er verstreut hat, um sich, um seinen Thron. Und die ganz unterschiedlichen Menschen bleiben unterschiedlich, aber sie sind vereint, indem sie vor ihrem Schöpfer stehen und sich darum gruppieren und da echte Einheit erleben. Einheit untereinander als eine Menschheit und Einheit mit einem Gott. Ich hoffe, du bewahrst dir diesen Blick vom Thron Gottes, von dieser Richtung, von diesem Ziel auf dein Leben in dieser Woche. Auch dann, wenn dein Leben Fragen aufwirft und wenn es dich verwirrt. Vielleicht nutzt Gott das Verwirrende, um dich vor deiner Selbstverlorenheit zu schützen. Das könnte sein. Und immer wieder blitzt Gottes Reich in deinem und in meinem Leben durch. Und schafft es, dass wir uns trotzdem verstehen, obwohl wir ganz unterschiedlich sind. Gott schafft es, dass Menschen sich verstehen über Grenzen hinweg. In der nächsten Woche habe ich dir einen Tipp, eine Herausforderung. Mach es die nächste Woche wie Gott. Schau dir diese Welt, deine Welt, die nächste Woche genau an. Schau sie dir genau an und stell dir Fragen darüber. Mach dir Gedanken dazu. Und dann handle weise zum Wohl der Menschen und zur Ehre Gottes. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.